Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
In der Weltzeit wollen wir jetzt weiter sprechen über den Kongo und zwar mit Christopher Unger. Er ist Korrespondent für diese Region Afrikas. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Unger, der Präsident des Kongo heißt seit 2001 Joseph Kabila. 17 Jahre lang ist er das nun schon. Inzwischen eine illegitime Herrschaft?
Ja, inzwischen schon. Also er ist ja damals an die Macht gekommen, als sein Vater bei einem Attentat ums Leben gekommen ist. Da hat er die Macht übernommen und er hat dann 2006 die ersten freien Wahlen im Kongo gewonnen. Das war sicherlich jetzt keine blitzsaubere Lehrstunde in Demokratie damals, aber ein Riesenfortschritt. Da war er legitimer Herrscher, nur nach 10 Jahren, nach 2 Wahlperioden hätte Kabila eigentlich aufhören müssen. Nur diese Wahlen 2016, die fielen dann einfach mal aus und seitdem ist der Kongo auch irgendwie in Aufruhr. Das hat sich nochmal verstärkt Ende des vergangenen Jahres, also als klar war, dass es auch 2017 keine Wahl geben würde. Und seitdem gibt es immer wieder Demonstrationen und Proteste im Kongo. Die Regierung Kabila hält diese Proteste für illegal. Das heißt dann konkret, die Polizei geht dagegen vor. Es wird Tränengas eingesetzt, aber auch scharf geschossen bei Demonstrationen. Vor knapp 2 Wochen sollen 3 Menschen ums Leben gekommen sein. Und natürlich auch viele Verletzte und eine ganze Menge Leute auch in Haft. Jetzt hat die Regierung angekündigt, am 23. Dezember 2018, also einen Tag vor Weihnachten, soll jetzt gewählt werden. Das kann man als Versuch sehen, diese Proteste zu beruhigen. Bin mir aber nicht sicher, ob die Menschen sich darauf einlassen.
Ja, wie laufen denn jetzt die Wahlvorbereitungen, wenn Sie sagen, 23. Dezember dieses Jahres soll es eine Wahl geben? Wie bereiten sich da die Menschen darauf vor?
Also die Regierung sagt, alles ist im Plan. Jetzt muss man aber auch wissen, Wahlen im Kongo sind nicht ganz so einfach. Im Kongo leben etwa genauso viele Menschen wie in Deutschland. Es ist aber, das Land ist 6-mal größer als Deutschland. Weite Teile sind Urwald, es gibt keine guten Reisewege durchs Land. Und jetzt hat die Regierung eine Idee gehabt, man will diese Wahl mit Wahlcomputern machen, damit nicht etwa Stimmzettel verschwinden können, damit die Auszählung auch nicht tagelang dauern. Es gab vor einigen Wochen im Parlament die Vorstellung eines solchen Tablet-Computers, der hat aber dann nicht funktioniert. Und da ist natürlich die Frage, wenn diese Computer schon in der Hauptstadt, in Kinshasa, nicht funktionieren, wie soll das dann laufen irgendwo im tropischen Regenwald, wo der Strom aus dem Generator kommt, wo Menschen nicht lesen und schreiben können. Darin sehen jetzt viele den Versuch der Regierung, diese Wahlen auch manipulieren zu können oder vielleicht sogar einen Trick von Joseph Kabila, diese Wahl weiter zu verzögern, damit er länger im Amt bleiben kann.
Ja, und umso länger diese Verzögerung dauert, umso wütender wird sicherlich auch die Opposition werden. Es gab Proteste, haben Sie gesagt. Das ist allerdings nicht das einzige Problem des Kongo. Im Nordosten, da gab es vor kurzem die Meldung, 79 Menschen sollen dort getötet worden sein. Insgesamt seien sogar 200.000 auf der Flucht. Was ist da los im Nordosten?
Ja, also im Osten des Kongos gibt es verschiedene Konflikte. Da gibt es verschiedene Gruppen, die gegeneinander kämpfen. Es gibt einen Konflikt, der seit 2 Jahren immer mehr eskaliert. Das ist der zwischen den Volksgruppen der Hema und der Lendu. Die Hema, das sind Viehzüchter, die Lendu sind Farmer. Da gibt es seit Jahrzehnten Streit um Land. Und jetzt vor 10 Tagen gab es eben diesen Vorfall, wo Lendu-Kämpfer Dörfer der Hema überfallen haben und dabei 79 Menschen getötet worden. Dieser Vorfall ist sicherlich der schwerste Vorfall dieser Art seit Jahren, aber es ist nur einer von vielen. Es gibt da auch den Vorwurf, dass die Regierung diese Angriffe geschehen lässt, denn die Hema sind Katholiken, die katholische Kirche ist zurzeit die aktivste Opposition gegen Präsident Kabila. Und so gibt es da immer wieder diese ethnischen Konflikte mit vielen, vielen Toten. Und in der Folge entsteht da eine humanitäre Katastrophe, denn nicht nur die Hema, auch andere Volksgruppen sind auf der Flucht wegen dieser Gewalt. 200.000 Menschen sind es in dieser Provinz. Insgesamt sagt man, 4,5 Millionen im Kongo sind auf der Flucht. Viele innerhalb des Landes, aber auch Zehntausende in Nachbarländern.
Und besonders betroffen sollen die Kinder sein.
Ja, das stimmt. Die Vereinten Nationen warnen inzwischen vor einer Hungersnot, sagen 2 Millionen Kinder sind akut davon bedroht zu verhungern, 8 Millionen Menschen insgesamt. Das ist das Problem, dass die Lebensmittelversorgung in Teilen zusammenbricht, weil viele Bauern geflohen sind von ihren Feldern, nicht geerntet haben. Und das ist ja auch nur ein Teil des Problems, was sicherlich den Kongo insgesamt betrifft. Es gibt ja gleichzeitig noch die extrem dramatische Lage in den Flüchtlingslagern. Man muss jetzt nochmal ganz deutlich machen. Statistisch fliehen jede Stunde im Kongo 50 Familien aus ihren Häusern. Die sind in Städten innerhalb des Kongo oder auch in den Nachbarländern. Und diese Orte sind damit eigentlich heillos überfordert. Es gibt Ausbrüche von Cholera. Ärzte ohne Grenzen spricht von einer hohen Sterblichkeitsrate. Das heißt, hunderte Menschen erkrankt, Dutzende Tote jede Woche. Und das sind ja auch nur die Menschen, die in diesen Lagern registriert sind. Also viele, die vielleicht auf eigene Faust im Land unterwegs sind, die bei entfernten Verwandten untergekommen sind und da ja auch, sag mal, in manchmal prekären Verhältnissen leben, die sind dabei gar nicht mit eingerechnet.
Und wie reagiert jetzt die internationale Gemeinschaft darauf? Die Vereinten Nationen haben Sie ja schon angesprochen.
Der Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen, Mark Lowcock, ist seit Sonntag im Kongo gewesen. Er hat sich hier mit Regierungsvertretern getroffen, aber auch mit Mitarbeitern von Hilfsorganisationen, die hier im Land aktiv sind. Die hatten Anfang des Jahres Alarm geschlagen, gesagt, wir brauchen dringend Hilfe. Dieser Besuch wird sicherlich nicht die Hilfe sein, nicht die Lösung für die Probleme, aber er dient dann vor allen Dingen der Vorbereitung einer großen Geberkonferenz für den Kongo, die Mitte April in Genf stattfinden soll. Und da soll dann wirklich versucht werden, das Geld aufzutreiben und eine Lösung zu entwickeln. Das klingt erstmal gut, aber die UNO ist ja schon sehr lange hier auch aktiv. Seit 1999 gibt es Blauhelmtruppen im Kongo. Das sind 17.000 Mann. Es ist die teuerste Mission der UNO. Und selbst diese Mission konnte bisher die Gewalt im Ostkongo nicht stoppen. Und das ist ja eigentlich die Ursache für viele andere Probleme, die es hier gibt. Ganz im Gegenteil, die UNO-Soldaten sind selber immer wieder Opfer von Angriffen geworden und haben dabei auch selbst eigene Verluste erlebt.
Sie haben es angesprochen, die größte Mission der UNO. Das heißt, das ist jetzt keine neue Krise, kein neuer Gewaltausbruch. Wie ordnen Sie das ein in der Geschichte des Kongo?
Also der Kongo hat ja eigentlich nie eine Zeit gehabt, in der es wirklich gut war. Die belgischen Kolonialherren haben hier schon ziemlich gewütet. Dann war die Unabhängigkeit 1960 und der Diktator Mobutu, das war, manche erinnern sich vielleicht noch, ein Diktator, der immer so mit Leopardenfellmütze rumlief, der hatte das Land auch fast 40 Jahre lang umbenannt in Zaire. Als der 1997 gestürzt wurde, brach hier Bürgerkrieg aus. Das gab über 3 Millionen Tote. Man spricht da auch vom afrikanischen Weltkrieg, weil so viele Nachbarländer hier mitgemischt haben, indem sie zum Beispiel Rebellengruppen unterstützt haben. Also das ist insgesamt keine neue Situation für den Kongo, denn die Gründe für diesen Konflikt sind hier immer noch die gleichen. Der Kongo ist wahrscheinlich das rohstoffreichste Land Afrikas. In diesen Provinzen im Osten, da gibt es Vorkommen von Gold, von Diamanten und das ist aktuell am wertvollsten, Kobalt. Das ist das Material, das wir für Handys brauchen oder auch für Batterien in Elektroautos. Und darauf beruht die ganze Wirtschaft hier. Es sind 95% des Haushalts, die aus dem Verkauf dieser Rohstoffe kommen. Und jeder möchte da mit seiner Volksgruppe irgendwie einen Anteil dran haben.
Und wer profitiert dann letztlich davon?
Ja, einer, der ganz besonders davon profitiert, ist der Präsident selber, Joseph Kabila. Seine Familie ist an etwa 80 Firmen hier im Kongo beteiligt, vor allen Dingen an Farmen, an Banken und ganz besonders an Minen. Und deshalb hat er natürlich ein Interesse daran, dass es so ein Mindestmaß an Chaos gibt, dass diese Wahlen nicht stattfinden können, dass er dann irgendwie weiter im Amt bleiben kann. Natürlich gibt es auch Bergbauunternehmen, die so ein bisschen davon profitieren, dass es hier im Ostkongo keine wirkliche staatliche Kontrolle gibt. Aber wer natürlich nicht davon profitiert, sind die Menschen.
Sagt Christopher Unger, unser Korrespondent für den Kongo. Vielen Dank.
Dankeschön.
Soweit die Weltzeit heute. Ausführlich zur Demokratischen Republik Kongo und seinen 80 Millionen Bürgern. Ich bin André Zanto, danke fürs Zuhören. Und demnächst hören Sie hier im Podcast der Weltzeit, warum einige Länder Ostafrikas ihr Opfer-Image loswerden wollen.